Wird sich Ihr Mobiltelefon selbst zerstören? Was gibt es Neues zu den Bränden und Überschwemmungen, die Europa und die Welt heimsuchen? Und was steckt hinter dem zweiten Attentat auf Präsident Donald Trump? All das und mehr erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Trumpet World. Willkommen zurück bei Trumpet World. In dieser Woche kann es für uns eigentlich nur eine Top-Story geben. Überall im Libanon haben Mitglieder der Terrorgruppe Hisbollah festgestellt, dass ihre persönlichen elektronischen Geräte explodieren. Ich glaube, dass bisher mindestens 32 Menschen getötet worden sind. Unser Korrespondent für den Nahen Osten, Mihailo Cekic, wird uns mehr darüber berichten.
Ja, am Dienstag war es ein ganz normaler Tag in den Straßen von Beirut, in den Straßen von Tyrus und anderen libanesischen Städten. Gegen 3:30 Uhr nachmittags erhielten Mitglieder der Hisbollah-Gruppe Benachrichtigungen von ihren Pagern, die, soweit sie wussten, angeblich von einem ihrer höheren Kommandos stammten. Und dann passierte plötzlich dies. Wie Sie bereits erwähnt haben und wie Sie sehen können, gab es überall im Libanon Explosionen, die insbesondere von Pagern ausgingen, die mit Sprengstoff bestückt waren. Bei diesem Anschlag am Dienstag wurden mindestens 12 Menschen getötet und über 27 weitere verletzt. Es handelte sich um einen massiven Anschlag, bei dem es offensichtlich auch viele Kollateralschäden gab. Wie Sie auf dem Bildmaterial sehen können, explodierten viele dieser Seiten an ziemlich öffentlichen Orten. Und dann, am Mittwoch, waren die Walkie-Talkies an der Reihe. In den Walkie-Talkies war offenbar noch mehr Sprengstoff enthalten als in den Pagern. Mindestens 20 Menschen kamen dabei ums Leben, über 450 wurden verwundet. Das hat die Hisbollah dazu veranlasst, herauszufinden, ob es noch andere Wanzen gibt. Wie reagieren sie darauf? Wir haben noch keine große Rede von Nasrallah gesehen, in der er sagt, dass wir Vergeltung üben werden. Als wäre dies der Tag 10 oder etwas Ähnliches. Wer ist dafür verantwortlich? Natürlich ist der Hauptschuldige, den alle beobachten, Israel. Israel bestätigt oder dementiert es nicht. Aber anonyme Geheimdienstquellen, die mit den Medien sprechen, haben bestätigt, dass es tatsächlich Israel war, das diese elektronischen Geräte mit Sprengstoff bestückt hat und damit einen solch massiven Angriff auf den Libanon durchführen konnte.
Und das ist ein ziemlicher Geheimdienstcoup, bei dem die Hisbollah aufhörte, Mobiltelefone zu benutzen, weil sie sagte, nun ja, der Mossad oder was auch immer, der Shin Bet, hört unsere Handys ab. Wir müssen sie loswerden. Sie werden die Pager los. Israel scheint die Lieferkette für die Pager der Hisbollah gründlich infiltriert zu haben. Es sind nicht nur die 20 Menschen, die getötet wurden, und ich glaube, es gab israelische Quellen, die sagten, die Hisbollah habe heruntergespielt, wie schlimm es gewesen sei. Die Zahl der Todesopfer ist höher. Die Störung der Kommandostruktur der Hisbollah ist größer. Ich denke, das werden wir in der nächsten Woche oder so herausfinden. Aber nicht nur das. Wie wird die Hisbollah weiter vorgehen? Wie wird sie kommunizieren? Was ist die Lösung?
Um kurz auf das einzugehen, worüber Sie gesprochen haben. Wenn dies die Hisbollah an sich schwächt, dann hat sie natürlich viel mehr Soldaten, die sie gebrauchen könnte. Und dies trifft nicht die primäre Bedrohung, die sie für Israel darstellt. Ihr Zugang zu Präzisionslenkraketen und ihre massive Artillerie. Aber ich glaube, dass die Hisbollah dadurch einen schweren Schaden erlitten hat. Und zwar in Bezug auf die Moral und die allgemeine Stimmung im Libanon und auf der Straße. Das Ereignis, an das mich dies am meisten erinnert hat, war die Explosion in Beirut im Jahr 2020. Und so schlimm das auch war, die Explosion selbst war nicht annähernd so wichtig wie der Ruf, den die Hisbollah in der libanesischen Bevölkerung durch die Ereignisse rund um die Explosion und die Folgen davon erhalten hat. Und ich denke, dass dies ein weiteres dieser Ereignisse sein wird. Ich meine, sie haben Mütter, die sich die Handys von Fremden schnappen und ihre Kinder anrufen. Ihr Gerät aus dem Fenster werfen oder was auch immer. Sie haben eine massive Panik. Das ist ein technisches Problem, das den ohnehin schon ramponierten Ruf der Hisbollah auf der Straße weiter beschädigt. Und das könnte, wie Sie sagten, dazu führen, dass sie schließlich aussteigt. Aber es gibt noch viel, was wir nicht wissen, wie sich die Dinge entwickeln könnten.
Es gibt also eine Menge wichtiger Dinge, über die man in dieser Geschichte sprechen kann. Aber das Erste, das ich nur kurz anreißen wollte, bevor wir zu den tieferen Themen übergehen, ist das Ende der Hisbollah als Macht im Libanon. Und nach den Ereignissen dieser Woche sind wir der Erfüllung dieser Vorhersage wohl näher als je zuvor. Ich vermute also, dass die Hisbollah als Großmacht noch nicht vernichtet ist, aber es ist ein schwerer Schlag für sie. Es gibt israelische Behörden, die sagen, dies sei nur ein Teil unserer Neuausrichtung auf den Norden. Ich glaube, in einigen Berichten heißt es, dass Israel geplant hatte, dies später in einer dramatischeren Weise zu nutzen. Sie waren jedoch besorgt, dass die Hisbollah herausfinden könnte, was sie mit den Pagern gemacht haben, und haben deshalb den Angriff gestartet, bevor die Hisbollah das herausfand. Aber wir könnten eine Verschiebung nach Norden sehen. Wir könnten mit einer massiven Schwächung der Hisbollah rechnen. Das haben wir auf der Grundlage der biblischen Prophezeiung vorausgesagt.
Der Grund, warum wir uns darauf konzentrieren, wie Sie in Bezug auf die biblische Prophezeiung erwähnten, liegt in Psalm 83, einer Passage, die unser Chefredakteur Flurry erläutert hat. Darin ist die Rede von einer Gruppe von Nationen aus dem Nahen Osten, die sich zusammentun, um Israel auszulöschen. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben, weder in der Bibel noch in säkularen Quellen. Es ist also eine Prophezeiung für unsere Zeit. Und zwei der Gruppen, die in diesem Bündnis erwähnt werden, sind Gebal und Tyrus. Gebal und Tyrus sind ehemalige phönizische oder libanesische Stadtstaaten, die noch heute als Städte existieren. Und aus diesem Grund hat Herr Flurry darauf hingewiesen, dass der Libanon ein entscheidender Teil dieser Allianz werden wird. Der Rest dieser Allianz umfasst, wie er in seinem Buch Der König des Südens erklärt, gemäßigte Länder wie Jordanien, die Türkei, die Golfstaaten und vor allem Deutschland und Europa. Wir könnten dies mit anderen Prophezeiungen in Verbindung bringen, wie zum Beispiel Daniel 11, der zeigt, dass dieser europäische Block gegen einen iranischen Block, den König des Südens, antreten wird. Im Moment ist der Libanon mit der Hisbollah im Grunde das Schoßhündchen des Irans. Sie werden nicht so bald die Seiten wechseln. Deshalb erwarten wir, dass etwas geschieht, um sie aus dieser Situation herauszuholen. Herr Flurry hat in dem Programm Der Schlüssel Davids gesagt:
Das bedeutet also, dass es jetzt einen Bürgerkrieg geben wird. Einen blutigen Bürgerkrieg im Libanon um die Kontrolle des Libanons. Und sie werden sehen, dass der Libanon und die europäische Macht in diesem Kampf die Oberhand gewinnen werden. Das werden Sie sehen.
In Israel gibt es derzeit viele Menschen, die in den Libanon einmarschieren und die Hisbollah loswerden wollen. Und, was noch wichtiger ist, es gibt viele Menschen im Libanon selbst, die diese Ansicht teilen. Und wenn das so weitergeht, werden immer mehr Menschen ermutigt, die Hisbollah in einer Weise herauszufordern, wie sie es noch vor ein paar Jahren nicht hätten tun können.
Mr. Flurry hatte bereits im Jahr 2020 einen Artikel mit dem Titel »Warum wir Ihnen raten, den Libanon zu beobachten«. Schon der Titel sagt Ihnen, dass es sich um einen wichtigen Ort handelt, den Sie beobachten sollten. Er bezeichnete ihn als Dreh- und Angelpunkt der Allianz, die Europa aufbaut, denn der Libanon ist nicht nur ein muslimisches Land, sondern hat auch eine bedeutende christliche Bevölkerung. Er wird eine wichtige Rolle in Europa spielen und eine Brücke zum Aufbau dieser Allianz im Nahen Osten schlagen. Und die Schwächung der Hisbollah, wie wir sie gerade erleben, wird ein wichtiger Faktor bei der Erfüllung dieser sehr wichtigen biblischen Prophezeiung sein. Ich denke, das ist wirklich wichtig zu wissen. Wahrscheinlich gibt es aber noch eine tiefere, wichtigere Lehre aus den Angriffen Israels zu ziehen. Und ich denke, diese Lehre ergibt sich aus der Art und Weise, wie Israel diese Angriffe durchgeführt hat und aus der Möglichkeit, dass andere Staaten diese Art von Angriffen nachahmen. Was wissen wir also bisher darüber, wie Israel diese Anschläge durchgeführt hat?
Sie haben dies offenbar seit 2022 geplant, also ein ganzes Jahr vor dem 7. Oktober. Nasrallah hat, wie Sie erwähnten, versucht, die Hisbollah dazu zu bringen, von Mobiltelefonen wegzukommen, da die Informationen über diese Standorte vom Mossad und von Israel leicht gehackt werden können. Und Pager, die eine rudimentärere Technologie verwenden, sind für Außenstehende nicht so leicht zugänglich. Als Israel davon erfuhr, gründeten sie eine Scheinfirma in Ungarn, die mit der Herstellung von Pagern begann. Und sie hatten Kunden, normale Kunden, denen sie normale Pager verkauften, aber ihre Hauptzielgruppe war die Hisbollah. Und als es dann losging, haben sie die Pager mit dem Sprengstoff PETN versehen. Oder besser gesagt, die Batterien der Pager. Und das ist offenbar kein Einzelfall. Laut der New York Times, die eine Untersuchung durchgeführt hat, gibt es noch eine Reihe anderer Scheinfirmen, die ähnliche Projekte durchführen, die aber nicht namentlich genannt wurden. Von dort aus wurden sie an einen taiwanesischen Zwischenhändler verkauft, der offenbar nichts von den Vorgängen wusste und sie dann an die Hisbollah und den Libanon weiterverkaufte.
Das zeigt, wie wichtig und mächtig es ist, die Lieferkette für etwas zu kontrollieren. Und das ist es, was Israel getan hat. Sie haben die Lieferkette für die Pager der Hisbollah infiltriert und damit einen verheerenden Effekt erzielt. Jetzt setzen sie dies gegen eine sehr böse Terrorgruppe ein. Diese Gruppe hat wiederholt Anschläge auf Zivilisten verübt. Sie haben Anschläge auf Israel verübt. Sie haben Anschläge auf amerikanische Zivilisten verübt. Es gab den Bombenanschlag auf die Marinekaserne. Sie haben Anschläge auf unsere militärischen Ziele verübt. Sie sind eine böse Organisation. Sie planen terroristische Anschläge in der ganzen Welt. Ich werde nicht um den Tod einiger Hisbollah-Terroristen bangen. Ich denke, wenn Sie israelische Kinder ins Visier nehmen, verlieren Sie das Recht, sich zu beschweren, wenn Ihre Aktionen Ihre eigenen Kinder in Gefahr bringen. Und vielleicht wurden bei diesem Angriff auch Familienangehörige verletzt oder zu Schaden gekommen, wofür Israel nun etwas Kritik einstecken muss. Ich denke, dies war einer der gezieltesten Angriffe, die man an einer Terroristorganisation durchführen konnte. Aber eines der wichtigsten Ergebnisse ist, dass es wirklich zeigt, welche Macht die Kontrolle von Lieferketten haben kann, und Israel kontrolliert nicht die meisten Lieferketten der Welt. Ich denke also, dass dieser Angriff eine deutliche Warnung für die ganze Welt ist, denn wer hat das gemacht? Ich gehe jede Wette ein, dass ein großer Teil davon aus China stammt. Und ich denke, dass dies zeigt, wie mächtig China und andere Hersteller sind, um ähnliche Angriffe auf ihre Ziele durchzuführen. Genau wie bei dem israelischen Stuknik-Angriff. Ich kann mich nicht erinnern, ob es jetzt Israel oder die CIA war, oder vielleicht eine gemeinsame Kooperation. Ja, zwischen den beiden. Sie haben diesen Angriff auf iranische Zentrifugen gestartet. Die Zentrifugen gerieten außer Kontrolle und wurden dauerhaft beschädigt. Das war ein großer Sieg gegen das iranische Atomprogramm, das unglaublich zerstörerisch sein und möglicherweise Millionen von Zivilisten töten würde. Das war ein großer Erfolg gegen das iranische Atomprogramm, das unglaublich zerstörerisch gewesen wäre und möglicherweise Millionen von Zivilisten getötet hätte. Aber es war auch der Startschuss für den Einsatz von Cyberkriegsführung zur industriellen Sabotage und zur Zerstörung von Fabriken des Gegners mit Hilfe dieser Art von Angriffen. Und wenn es nichts anderes ist, dann zeigt es, was hier getan werden kann und was andere Nationen vielleicht schon getan haben. Ich behaupte nicht, dass sich in Ihrem iPhone eine Bombe befindet. Ich habe eins auseinandergenommen, weil eine Taste klemmte. Und ich nehme sowieso oft alle meine elektronischen Geräte auseinander, einfach aus Neugierde. Oder es gibt alle Arten von Zerlegungen des iPhone. Wenn in einem iPhone oder einem Laptop ein Sprengstoff versteckt wäre, hätte man ihn schon längst gefunden. Ich behaupte also nicht, dass China in jedem iPhone eine Bombe versteckt hat, aber es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Cyberkriegsführung zu betreiben, ohne buchstäblich eine Bombe in irgendetwas zu stecken. Ich meine, zunächst einmal haben so viele Geräte bereits eine Bombe in sich. Man nennt sie Batterien. Es ist nicht allzu schwer, sie zur Explosion zu bringen. Sie haben Autos mit Batterien, die mit der Netzwerkinfrastruktur verbunden sind. Wie lange wird es dauern, bis wir ein gezieltes Attentat sehen, bei dem das Auto von jemandem aus der Ferne zur Explosion gebracht wird? Und zwar von jemandem, der das Auto gebaut hat, von einer Geheimdienstorganisation, die mit der Person, die das Auto gebaut hat, in Verbindung steht, oder von jemandem, der das getan hat, was Israel getan hat, und sich an einem bestimmten Punkt in die Lieferkette eingeschleust hat. Vielleicht haben sie ein Autohaus infiltriert oder etwas Ähnliches. Sie haben dieses Potenzial. Sie können viel Schaden mit Dingen anrichten, die viel weniger auffällig sind als Sprengstoffe, nur weil die Chips nicht funktionieren. Im Jahr 2011 standen die USA kurz davor, eine nicht funktionsfähige Hubschrauberflotte zu haben, weil sie fehlerhafte Transistoren eingebaut hatten oder kurz davor standen, fehlerhafte Transistoren einzubauen, die dann verhindert hätten, dass diese Hubschrauber ihre Waffen abfeuern konnten. Es wäre nicht schwer, eine Art von Computerchip mit einem Transistor zu haben, der gut funktioniert, bis etwas passiert. Er empfängt ein Signal von einem Netzwerkcontroller, er empfängt ein bestimmtes Röntgensignal mit einer bestimmten Funkfrequenz. Ich bin kein Experte in diesen Dingen. Wahrscheinlich gibt es ausgefeiltere Möglichkeiten, das zu tun. Aber es wäre nicht schwer, wenn ein amerikanischer Kampfjet gegen einen chinesischen Kampfjet antritt. Die Chinesen haben die Elektronik des amerikanischen Kampfjets hergestellt und wissen, dass sich alles automatisch abschaltet, wenn sie einen elektromagnetischen Impuls mit einer bestimmten Frequenz erzeugen. Das sollte uns die Augen dafür öffnen, was durch das Hacken von Geräten alles möglich ist. Darüber habe ich bereits vor einigen Jahren geschrieben. Das war wiederum von jemandem, der sich 2011 damit befasst hat, dem pensionierten Vier-Sterne-General Michael Hayden. Er nannte es das Problem der Hölle. Er sagt, es sei kein Problem, das gelöst werden kann, weil China die gesamte Lieferkette beherrscht. Und wie ich schon sagte, es ist nicht nur China. Es gibt eine Menge ausländischer Unternehmen, die all diese verschiedenen Komponenten herstellen. Die USA versuchen zu kontrollieren, woher sie kommen. Aber bei so vielen verschiedenen elektrischen Komponenten, die in diese Geräte eingebaut werden, ist es für sie unmöglich, den Überblick zu behalten. Und egal, wie sehr sie sich bemühen, am Ende kaufen die Lieferanten billigere Kopien aus China. Und so gelangen Dinge in die Geräte, die dort nicht hineingehören. Und dann gibt es da noch die industriellen Aspekte der Sache. Sie haben Kraftwerke und einen Großteil der Infrastruktur, die der Iran in den letzten Jahren sondiert hat. Ich denke, das sollte uns die Augen dafür öffnen, was die Cyberkriegsführung anrichten kann. Das schrieb der Chefredakteur der Posaune Gerald Flurry 1995. Er sagte: Amerika ist die größte Supermacht, die die Welt je gesehen hat. Aber wir haben eine verwundbare Stelle in unserem Militär, unsere eigene Achillesferse. Sie ist so gefährlich, dass ich erstaunt bin, dass sie nicht mehr Aufmerksamkeit erregt hat. Und er sprach über das Potenzial, das sich aus der biblischen Prophezeiung ergibt. In Hesekiel 7 heißt es, dass der Alarm ertönt, die Trompete geblasen wird und das Militär nicht reagiert. Und er sagt: Könnte die Cyberkriegsführung dafür verantwortlich sein? Könnte dem US-Militär etwas Ähnliches widerfahren wie der Hisbollah? Und ich denke, das sollte uns die Augen öffnen und sagen: Ja, das könnte es. Und der Artikel, den er geschrieben hat, heißt Amerikas Achillesferse und Deutschland. Und ich denke, das ist ein weiterer Aspekt dieser Geschichte, der uns wirklich die Augen dafür öffnet, was man alles tun kann, nicht nur um feindliche Informationen zu erhalten, sondern sogar, um eine feindliche Militäreinheit durch elektronische Kriegsführung lahmzulegen. Das ist eine Geschichte aus dem Nahen Osten, die in dieser Woche die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit erregt hat. Es gab noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Geschichten aus dem Nahen Osten, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen.
Am Mittwoch veröffentlichten die US-Geheimdienste eine Erklärung, in der sie behaupteten, der Iran habe die Trump-Kampagne gehackt und private Informationen erlangt. Das ist nichts Neues. Wir haben solche Geschichten schon oft gehört. Aber was mir besonders auffiel, war, was sie mit diesen Informationen gemacht haben. Und sie haben sie offenbar an ungenannte Personen innerhalb der Präsidentschaftskampagne von Joe Biden geschickt, als dieser noch im Wahlkampf war. Ich frage mich, warum wir erst jetzt davon erfahren.
Und es zeigt sehr deutlich, wen der Iran bei dieser Wahl unterstützt. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Russland die Trump-Kampagne mit unaufgeforderten Informationen kontaktiert hat, die sie von der Biden-Kampagne gehackt und weitergegeben haben, dann wäre das rund um die Uhr auf der Titelseite jeder Zeitung und würde die Berichterstattung beherrschen. Wir wissen, dass diese Geschichte nicht so behandelt werden wird, aber sie ist dennoch sehr aufschlussreich. Sie zeigt eines der wichtigsten außenpolitischen Ziele des ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Die Macht hinter dem Thron, die derzeit in den Vereinigten Staaten sitzt, bestand darin, den Iran zu stärken.
Und selbst wenn man dies mit einigen anderen aktuellen Berichten über Personen zusammenbringt, die mit dem iranischen Außenministerium in Verbindung stehen und im Pentagon sitzen, und wenn diese Personen und ihre Verbindungen genannt werden, sie sind immer noch nicht entlassen worden oder zumindest wurde gegen sie nicht ermittelt und sie treffen sich immer noch im Weißen Haus. Nehmen Sie das zusammen. Sind wir so sicher, dass diese Leute die Informationen sofort weggeworfen haben? Sind wir so sicher, dass sie zumindest mit der Harris-Kampagne keinen Kontakt mehr haben? Es gibt eine Menge Fragen, die beantwortet werden müssen.
In dieser Woche gab es auch einen Attentatsversuch auf Benjamin Netanyahu, oder besser gesagt keinen Attentatsversuch, sondern die Nachricht, dass der Iran einen Anschlag verüben wollte. Sie haben $1,000 ausgegeben, oder es gab, glaube ich, einen Israeli, der für $1,000,000 sagte, er würde mit dem Iran zusammenarbeiten.
Der Iran sagt das in der Türkei. Natürlich ist die Türkei kein Freund von Netanyahu.
Das ist ein gutes Argument.
Aber gleichzeitig haben sie nicht wirklich versucht, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen, wo sie es nicht sollten, oder zumindest so weit, dass Erdogan nicht aufhören kann zu reden. Aber wie stark sind sie in diese Sache verwickelt? Es ist nicht nur Netanyahu. Es war auch Yoav Gallant, der Chef des Mossad, wenn ich mich recht erinnere, den sie ermorden wollten.
Nicht, dass wir mitschuldig sind, nur um das klarzustellen. Aber ja, die Türkei würde Israel möglicherweise verraten. Ich meine, wir wissen es nicht, aber es lohnt sich, ihre Rolle in dieser Angelegenheit zu betrachten, denn sie würde Israel mit Sicherheit verraten. Die Vereinten Nationen haben diese Woche mit 24-14 Stimmen dafür gestimmt, Israel das Recht auf Selbstverteidigung zu entziehen. Sie forderten Israel auf, sich innerhalb des nächsten Jahres auf die Grenzen von vor 1967 zurückzuziehen. Die Mitgliedstaaten sollen sich weigern, militärische Ausrüstung an Israel zu verkaufen, die im Gazastreifen, in Judäa und Samaria oder in Ostjerusalem eingesetzt werden könnte. Das ist im Grunde ein vollständiges Embargo für militärische Ausrüstung an Israel. Und dann ein Boykott aller israelischen Produkte, die außerhalb der Grenzen von 1967 hergestellt werden.
Es ist die Generalversammlung, wer weiß also, wie weit das gehen wird?
Wir wissen es, nirgends. Es ist die Generalversammlung. Sie ist im Grunde genommen ein Debattierclub der Highschool.
Aber es ist trotzdem ziemlich bezeichnend. Und ich denke, das Wichtigste dabei ist, wer hat die Resolution initiiert? Es war der Staat Palästina. Der Staat Palästina ist kein Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen, aber er hat vor kurzem ein paar andere Vergünstigungen erhalten, um in der Generalversammlung sitzen zu können. Der Antrag wurde auch von einigen anderen arabischen Ländern mitfinanziert, aber sie werden trotzdem so behandelt, als wären sie ein Staat mit vollem Stimmrecht in den Vereinten Nationen.
Und das ist für Israel ziemlich beunruhigend. Ich meine, auch wenn die Generalversammlung nicht viel Macht hat. Wenn sich 124 Nationen öffentlich gegen sie stellen und nur 14 für sie eintreten, dann zeigt das, wie isoliert und verzweifelt Israel nach Verbündeten sucht. Und das wird in einer wichtigen biblischen Prophezeiung eine Rolle spielen. Israel wird sich an Deutschland wenden und von ihm verraten werden. Und sogar die Türkei spielt dabei eine Rolle als europäischer Verbündeter und spielt dann eine wichtige Rolle beim Verrat an Israel. Ich denke also, dass Sie in dieser Geschichte sehen, wie verzweifelt Israel nach Verbündeten sucht. Nun, vielen Dank dafür, Mihailo. Ich möchte den Europateil nutzen, um über eine wirklich weltweite Geschichte zu sprechen, denn extreme Wetterereignisse machen sich im Moment auf der ganzen Welt bemerkbar. Der Sturm Boris hat diese Woche Mitteleuropa heimgesucht. Ein Bürgermeister eines der betroffenen Dörfer sprach von einer Katastrophe epischen Ausmaßes. Ich glaube, er war etwa am letzten Wochenende vorbei. Er traf die verschiedenen Länder zu leicht unterschiedlichen Zeiten, aber in Österreich, der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei regnete es innerhalb von 24 Stunden so viel wie in einem ganzen Monat. Ich glaube, es gab eine bestimmte Region in Rumänien, die innerhalb von 48 Stunden das Äquivalent des nassesten Herbstes aller Zeiten erlebte. Eine gewaltige Menge Regen. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung sind in all diesen Ländern 21 Menschen ums Leben gekommen. In Polen wurden Bürger mit einem Black Hawk-Hubschrauber aus Hochhauswohnungen evakuiert. In der Tschechischen Republik wurden 50.000 Menschen evakuiert. In der Tschechischen Republik und in Österreich sind viele Dämme gebrochen. Sie hatten große Industriezentren, die geschlossen werden mussten. 24 Dörfer in Niederösterreich wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Die Überschwemmungen trafen die Länder in verschiedenen Teilen der Woche, als sich das Wettersystem bewegte, aber auch als diese Sturmflut in diesen großen Flüssen in der Donau und der Elbe nach Osten wogte. In der österreichischen Stadt St. Pölten hat es in 4 Tagen mehr geregnet als im gesamten nassesten Herbst der Geschichte. Das ist die Überschwemmung, die mir am nächsten ist, zumindest für mich. Asien ist noch schlimmer betroffen. Dort gab es 500 Tote durch den Taifun Yagi. Ich denke, so kann man es ausdrücken. Dies ist der stärkste Sturm in Asien in diesem Jahr. Er hat Vietnam, Laos, die chinesische Insel Hainan und die Philippinen getroffen. Er hat Myanmar oder Birma getroffen. In Thailand wurden etwa 300 Menschen getötet, in Myanmar über 200. 150.000 Häuser wurden in Myanmar überflutet. Dann war da noch der Taifun Babinka. Dies ist der stärkste Sturm, der Shanghai seit 75 Jahren getroffen hat. Er hat die Stärke eines atlantischen Hurrikans der Kategorie 1. China hat fast 500.000 Menschen evakuiert. Es wurde eine rote Taifunwarnung ausgegeben, die höchste Alarmstufe. Der Norden Nigerias wird von den schlimmsten Überschwemmungen seit Generationen heimgesucht. Kamerun musste Dämme öffnen, was die Lage noch verschlimmert hat. Hier werden Schlangen und Krokodile in die Dörfer gespült. Hunderte von Gefangenen sind aus einem bestimmten Gefängnis geflohen, nachdem die Gefängnismauern eingestürzt waren, weil sie überflutet wurden. In Nigeria brach ein großer Damm. Generell scheint die Zahl der Todesopfer bisher aber zum Glück nicht sehr hoch zu sein. Im Zoo in der Hauptstadt des Staates Borno wurden 80% der Tiere getötet. Die große Befürchtung für diese Region ist, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen wird. Man befürchtet den Ausbruch von Cholera und anderen Krankheiten, die durch das viele Wasser ausgelöst werden und viele Menschen töten könnten. Und die Überschwemmungen sind nicht die einzigen Naturkatastrophen, die wir erlebt haben. Während ein Großteil Europas überflutet ist, brennt Portugal. 7 Menschen sind dort bei Waldbränden ums Leben gekommen, während Feuerwehrleute in ganz Europa darum kämpfen, die Flammen einzudämmen. 90.000 Hektar sind dort verbrannt worden. Einige Menschen wurden wegen Brandstiftung verhaftet. Es sieht so aus, als ob die Leute diese Brände aus finanziellen Gründen gelegt haben, vielleicht wegen Versicherungsbetrugs oder ähnlichem, und sie haben sich dort ausgebreitet. Der EU-Kommissar für Krisenmanagement sagte, dass die Brände in Verbindung mit den Überschwemmungen ein Beweis für den Zusammenbruch des Klimas sind. Wir haben es mit einem Europa zu tun, das gleichzeitig überschwemmt und brennt. Diese extremen Wetterereignisse, sagt er, sind jetzt fast ein jährliches Ereignis. Die globale Realität des Klimazusammenbruchs ist in den Alltag der Europäer eingezogen. Und das wird natürlich ihre Reaktion sein, dass dies der Klimawandel ist. Aber es gab eine Zeit, in der die Menschen, sogar die Intellektuellen, auf diese Naturereignisse blickten und Gott sahen. George Washington Carver, ein Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, sagte: Ich stelle mir die Natur gerne als einen unbegrenzten Radiosender vor, durch den Gott jede Stunde zu uns spricht, wenn wir uns nur darauf einlassen. Und darum geht es auch im ersten Kapitel unserer kostenlosen Broschüre »Warum Naturkatastrophen?« Dass Gott die natürliche Umwelt geschaffen hat. Sie ist ein Werkzeug, mit dem er uns erreichen kann. Und wenn wir von der Natur abgeschnitten sind, schenken wir diesem Sender nicht viel Aufmerksamkeit, es sei denn, es gibt eine Katastrophe wie in dieser Woche. Aber die Natur weist uns nicht auf die globale Erwärmung zurück, sondern auf den Schöpfer der Natur. Hier geht es nicht um die Notwendigkeit des Sozialismus. Hier geht es um unser Bedürfnis nach Gott. Und dass wir auf das hören, was er sagt. Die Bibel zeigt, dass er das Wetter kontrolliert. Er benutzt es gerade jetzt, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Und in dieser Geschichte sehen Sie, worüber wir auch am Ende der Mittwochsendung gesprochen haben. Gott ist an allen Menschen interessiert. Er will die Aufmerksamkeit der gesamten Menschheit gewinnen. Er hat eine Korrektur für alle. Er möchte jeden segnen. Er möchte, dass jeder diese Lebensweise lebt, die Segen bringt, die Fülle bringt, die sie aufblühen lässt. Und jeder muss sich ändern, wenn er diesen Segen erhalten will. Diese Wetterflüche verschärfen sich also für alle, während Gott daran arbeitet, die Welt zu korrigieren und auf sie aufmerksam zu machen. In unserer kostenlosen Broschüre »Warum Naturkatastrophen?« wird dieses Thema eingehend behandelt, denn es ist sehr wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, warum wir diese Wetterflüche erleben, warum sie sich verschlimmern werden, dass es nicht der Klimawandel ist und warum ein liebender Gott das Wetter auf diese Weise nutzt. Sie können diese Broschüre und all unser anderes Material auf unserer Website erhalten. Wir haben diese Woche auch viele Nachrichten über Stellenausschreibungen auf europäischer Ebene erhalten. So scheint es nun fast sicher zu sein, dass der nächste deutsche Bundeskanzler von der Christlich-Demokratischen Union, Friedrich Merz, gestellt wird. Das ist die etablierte Mitte-Rechts-Partei. Seine Partei liegt in den Umfragen ganz weit vorne. Die Wahlen, wenn sie wie geplant stattfinden, sind noch etwa ein Jahr entfernt. Es ist noch ein langer Weg, aber seine Partei ist mit überwältigender Mehrheit der Favorit für den Sieg. Und diese Woche haben seine wichtigsten politischen Rivalen bestätigt, dass sie ihm die Parteiführung vor den Wahlen nicht streitig machen werden. Damit steht fest, dass er ihr Spitzenkandidat sein wird, es sei denn, er begeht in den nächsten Monaten eine große Dummheit. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er der nächste deutsche Bundeskanzler wird. Und er ist kaum eine herausragende politische Persönlichkeit. Er ist jedoch der Favorit, weil so gut wie alle seine Gegner derzeit in einer Koalition zusammenarbeiten und niemand diese Koalition mag. Es sieht also so aus, als würde seine Partei den Sieg fast von selbst erringen. Und Merz hat starke Unterstützung vom ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Das ist jemand, den wir schon seit vielen Jahren genau beobachten. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass er eine wichtige Rolle beim Aufstieg Deutschlands und bei der Umwandlung Deutschlands in einen starken, sogar militaristischen Staat spielen wird. Dass er der kommende starke Mann Deutschlands sein wird. Vielleicht könnte der Aufstieg dieses Mannes, den er unterstützt, dabei eine Rolle spielen. Mehr über zu Guttenberg erfahren Sie in unserem Artikel »Kommt KT? Zu Guttenberg bald an die Macht?« Sie haben diese Woche auch die Zahlen der Europäischen Kommission bekannt gegeben. Wer wird im Grunde das Kabinett der Europäischen Union bilden? Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat sich einen Scherz erlaubt, indem sie den Leuten ziemlich infantile Berufsbezeichnungen gegeben hat, anstatt der traditionellen Berufsbezeichnungen, an die wir gewöhnt sind. Ich kann mich nicht mehr an die Namen erinnern, aber sie lauten etwa Minister für Harmonie oder Nachhaltigkeit. Und es ist nicht ganz klar, was genau sie tun. Ich denke, dass ihre Führung eine Rolle in diesem Führungsvakuum in ganz Europa spielt, das dazu führt, dass sich Europa nach einer starken Führungspersönlichkeit sehnt. Eine weitere wichtige Erkenntnis war, dass sie einen heftigen Streit mit Frankreich ausgelöst hat, denn Ursula von der Leyen ist die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin. Sie ist eine deutsche Persönlichkeit. Sie kommt aus Deutschland. Und sie hat den französischen Kommissar effektiv gefeuert. Also nominierte Emmanuel Macron Thierry Breton erneut als Mitglied der Europäischen Kommission. Sie ging zurück zu Herrn Macron und sagte: »Ich werde ihm einen wirklich miesen Job geben, wenn Sie nicht jemand anderen nominieren.« Breton trat daraufhin zurück und schickte ein ziemlich infantiles Rücktrittsschreiben ab, woraufhin Macron kleinlaut einen neuen Kandidaten vorschlug. Aber sich Deutschland gegenüber so zu verhalten, kommt in Frankreich nicht gut an. Und dies wird nun als eine ziemlich große deutsch-französische Konfrontation interpretiert. Und die Franzosen sind nicht sehr glücklich mit ihrem Präsidenten, weil er sich nicht für seinen ursprünglichen Kandidaten eingesetzt hat. Euro Intelligence schrieb diese Woche: »Wir haben schon viele echte und scheinbare EU-Krisen erlebt, aber an so etwas können wir uns nicht erinnern.« Er sprach davon, dass frühere Störungen in den deutsch-französischen Beziehungen von gegenseitigem Respekt und diplomatischer Zurückhaltung geprägt waren. Damit war gestern Schluss. Ich denke, das zeigt vielleicht, dass Deutschland in Europa inzwischen so dominant ist, dass es keine Notwendigkeit für diplomatische Feinheiten sieht und Frankreich einfach nach Belieben herumkommandieren kann. Mehr dazu habe ich bereits in meinem Artikel »Chaos in Frankreich – Chance für Deutschland« geschrieben. Und dann bitten die Niederlande die EU höflich um die Erlaubnis, mehr für die Migration zu tun. Ich bin nicht überzeugt, dass das wirklich etwas bringt. Aber ich denke, für die Niederlande bedeutet das vielleicht, dass sie mit ihrer Koalitionsregierung sagen können: »Okay, wir haben versucht, nett zu fragen. Jetzt können wir die Dinge selbst in die Hand nehmen.« Sie sehen also, dass immer mehr EU-Länder das Gefühl haben, sie müssten mit den Normen brechen und sich gegen die EU stellen, um die Migrationskrise zu bewältigen. Und ich arbeite an einem Artikel für die nächste Printausgabe der Trumpet, in dem es darum geht, dass ganz Europa stagniert. Es hat alle möglichen Probleme, aber wir sehen eine Antwort darauf, die Europa verändern wird. Wir schalten nun nach Asien um, wo Russland in der Rangliste der größten Militärs der Welt rasch aufsteigt. Mehr darüber erfahren Sie von Jeremiah Jacques.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch ein Dekret unterzeichnet, das seine Regierung anweist, das russische Militär um 180.000 aktive Soldaten aufzustocken. Damit steigt die Gesamtzahl der russischen Militärangehörigen auf 2,4 Millionen, von denen 1,5 Millionen aktive Soldaten sein werden. Diese Aufstockung ist bemerkenswert, da Russland seit langem an vierter Stelle auf der Liste der Länder mit der größten Anzahl aktiver Soldaten steht. Die Nummer eins auf dieser Liste ist China, dann Indien, dann die Vereinigten Staaten und dann Russland. Aber mit diesem Dekret, das Putin erlassen hat, wird Russland die Vereinigten Staaten und auch Indien überholen und an zweiter Stelle direkt hinter China stehen. Ich denke, es ist schon deshalb bemerkenswert, dass Russland und China an der Spitze dieser Liste stehen. Und das ist auch deshalb bemerkenswert, weil nach Inkrafttreten des Befehls und sobald diese Zehntausende von neuen Truppen ausgebildet und bewaffnet sind, die militärische Macht Russlands erheblich zunehmen wird. Und das hat natürlich ernste Auswirkungen auf den Krieg gegen die Ukraine. George Friedman von Geopolitical Futures schrieb am Mittwoch darüber und er sagte, Zitat: »Dies könnte eine erhebliche Steigerung der russischen Kampfkraft gegen die ukrainische Armee bedeuten und zumindest die Gewinne, die die Ukraine in den letzten Monaten gemacht hat, wieder zunichte machen.« Friedman fährt fort und betont, dass der Befehl erst im Dezember in Kraft tritt und es dann wahrscheinlich 12 Monate dauern wird, bis diese Truppen ausgebildet sind und tatsächlich auf den Schlachtfeldern auftauchen. Und Friedman sagt auch, dass dies bei den Russen für Unbehagen sorgen könnte, da es zu einem größeren Arbeitskräftemangel in Russland kommen wird und mehr Familien durch fehlende Väter und Trauer und all die anderen Schrecken des Krieges zerstört werden. Aber Putin scheint bereit zu sein, all das zu ertragen. Und das signalisiert der Ukraine und dem Westen, dass er bereit ist, den Krieg so lange wie nötig fortzusetzen. Und ich denke, dieses Signal könnte die Ukraine wirklich unter Druck setzen, sich zu beeilen und den Krieg zu beenden. Wir haben in dieser Woche neue Daten über die Opferzahlen in diesem Krieg erhalten. Und es ist schockierend, wenn man nur an all diese zerstörten Leben denkt. 1 Million Männer, wenn sie alle russischen Toten und Verwundeten zu den ukrainischen Toten und Verwundeten hinzuzählen. Nach den besten Schätzungen, die uns vorliegen, sind es insgesamt 1 Million Menschen. Diese beiden Nationen sind also beide von diesem erschütternden Verlust an Menschenleben betroffen. Aber die Bevölkerung der Ukraine ist nicht einmal ein Drittel so groß wie die Russlands. Und die zahlenmäßige Überlegenheit Russlands ist ein sehr wichtiger Faktor in diesem Krieg. Und wenn die Ukraine sieht, dass Russland plant, seine Truppenstärke zu vervielfachen, indem es 180.000 zusätzliche Truppen aufstellt, und wenn die Ukraine sieht, dass Russland sich einfach so verschanzt, dann denke ich, dass das für die Ukrainer extrem demoralisierend sein wird. Und Sie können sich vorstellen, dass dies die ukrainische Führung erheblich unter Druck setzen würde.
Und sogar ihr Angriff auf Russland. Ich habe gehört, dass die ukrainische Führung das Territorium in Kursk einnehmen will, damit wir es in einem Friedensvertrag gegen unser Land eintauschen können. Sie bereiten sich jedenfalls darauf vor. Ich finde es auch interessant, dass Kriege eine Nation oft dazu zwingen, an Macht zu gewinnen. Ich denke, es lässt sich nicht leugnen, dass Russland durch die Vorgänge in der Ukraine einen kleinen Rückschlag erlitten hat. Aber schauen Sie sich an, wie der Zweite Weltkrieg Amerika dazu gezwungen hat, eine wirklich militärisch mächtige Nation zu werden. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das Militär in etwa so groß wie das Bulgariens. Es zwang sie, ein militärischer Riese zu werden. Ich glaube, die napoleonischen Kriege haben Großbritannien zu etwas Ähnlichem gezwungen. Ja, Russland hat durch die Ukraine einen Rückschlag erlitten, der nicht so geradlinig verläuft, wie sie dachten. Aber vielleicht führt das dazu, dass sie einfach einen viel größeren Teil ihrer Wirtschaft in ihr Militär stecken. Und wenn sie dieses Militär erst einmal aufgebaut haben und der Krieg in der Ukraine vorbei ist, werden sie sich dann nach anderen Orten umsehen, um zu versuchen, diese militärische Investition zu rentabilisieren?
Ich denke, dass der Westen und viele Analysten in den ersten Monaten dieses Krieges, die bis ins Jahr 2022 zurückreichen, ziemlich überrascht waren, dass das russische Militär nicht annähernd so stark war, wie es auf dem Papier zu sein schien. Wir fanden heraus, dass die Korruption einen großen Teil des Inventars ausgehöhlt hatte. Waffen und Panzer, von denen man glaubte, sie seien einsatzbereit, waren es in Wirklichkeit nicht, weil sie jahrzehntelang vernachlässigt worden waren und so weiter. Und so wurde Russland damals ein wenig belächelt. Aber jetzt sind wir 2,5 Jahre weiter. Und wie Sie sagten, zwingt dieser Konflikt das Land dazu, sich mit diesen Unzulänglichkeiten der Korruption und ähnlichen Dingen auseinanderzusetzen. Und die nächste Generation von Soldaten sammelt alle möglichen Erfahrungen auf dem Schlachtfeld, die sie vorher nicht gemacht hätte.
In den letzten beiden Mittwochsendungen haben wir über eine wichtige biblische Prophezeiung über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Rolle, die er spielt, gesprochen. Für alle, die diese Sendungen nicht gesehen haben, können Sie uns eine kurze Zusammenfassung geben?
Im Wesentlichen gibt es mehrere verschiedene prophetische Ergebnisse, die die Posaune speziell für Asien erwartet. Und es gibt eine Art allgemeine Zunahme der russischen Macht. Das ist eines der großen Dinge, die wir erwarten, wenn Russland in den Status einer Supermacht zurückkehrt. Auch die Macht Putins als Einzelperson über sein Land und darüber hinaus wird zunehmen. Und dann prophezeit die Bibel auch eine massive asiatische Militärmacht, die sich in naher Zukunft zusammenfinden wird. Und Hesekiel 38 zeigt, dass Putins Russland mit ihm an der Spitze die Hauptrolle in diesem Block spielen wird. Und Offenbarung zeigt, dass es 200 Millionen Männer haben wird. Das ist einfach eine beeindruckende Größe. Der Schritt, den Putin in dieser Woche mit der Aufstockung seiner Truppen um 180.000 Mann gemacht hat, mag im Vergleich zu der Zahl von 200 Millionen Soldaten gering erscheinen, aber er ist ein Schritt in diese Richtung. Und wenn sich China, Indien und andere asiatische Länder noch stärker mit Russland verbünden und Soldaten aus ihren riesigen Bevölkerungen zu dieser multinationalen Truppe beisteuern, werden die Zahlen exponentiell ansteigen. Und Sie können sich vorstellen, wie die Zahl von 200 Millionen erreicht werden könnte. Wir haben eine Broschüre mit dem Titel »Der prophezeite Fürst von Russland«. Es wirft einen sorgfältigen Blick auf all diese verschiedenen Passagen über Putins Russland und andere asiatische Nationen. Und er sagt uns, was wir von diesen Akteuren in den kommenden Jahren erwarten sollten. Wenn Sie also daran interessiert sind, diese wirklich bedeutsamen Ereignisse in diesem Zusammenhang zu verstehen, ist dieses Büchlein sehr lehrreich.
Vielen Dank dafür, Jeremiah. Sie haben noch ein paar weitere Geschichten, die direkt mit den prophezeiten Trends zusammenhängen, die wir in Asien beobachten, richtig?
Zunächst einmal eine kurze Geschichte über Putin. Am Mittwoch hat er angekündigt, dass Russland ein offizielles Abkommen über eine strategische Partnerschaft mit dem Iran unterzeichnen wird. Russland und der Iran sind sich also in den letzten Jahren sehr nahe gekommen. Sie haben eigentlich nichts gemeinsam, außer dem gemeinsamen Wunsch, die derzeitige Weltordnung zu zerstören. Aber das hat ausgereicht, damit sie sich sehr nahe gekommen sind. Und der Iran war sogar maßgeblich an Russlands Krieg gegen die Ukraine beteiligt, indem er unzählige Drohnen und sogar ballistische Raketen für den Krieg zur Verfügung stellte. Und jetzt werden die beiden mit diesem Abkommen über eine strategische Partnerschaft die Beziehung offiziell machen. Und ich denke, dass dies den Weg für eine weitere Annäherung zwischen Russland und dem Iran in der Zukunft ebnen wird. Dann möchte ich noch kurz auf einen russischen Putschversuch in Armenien eingehen, der in dieser Woche bekannt geworden ist. Die Russen waren in den letzten Jahren unzufrieden mit Armenien, da die armenische Regierung versucht hat, sich aus der russischen Umlaufbahn zu entfernen. Armenien hat sich vor allem deshalb zurückgezogen, weil Russland Armenien im vergangenen Jahr nicht wirklich vor der Offensive Aserbaidschans geschützt hat. Aber Armenien war früher ein Teil der Sowjetunion. Und so möchte Russland immer noch, dass sich das Land mit Russland verbündet und schließlich sogar ein Teil Russlands wird. Am Mittwoch haben wir erfahren, dass Russland aktiv einige Agenten ausgebildet hat, um einen gewaltsamen Staatsstreich zu inszenieren, der die derzeitige armenische Führung töten und Männer an die Macht bringen sollte, die Armenien wieder in die russische Umlaufbahn bringen würden. Dieser Versuch ist also gescheitert. Er wurde entdeckt, bevor er ausgeführt werden konnte. Aber es zeigt, dass Russland hinter viel mehr als nur der Ukraine her ist. Wir sagen schon seit Jahren, dass Putin die gesamte ehemalige Sowjetunion wieder aufbauen will. Und hier sehen wir weitere Beweise dafür. Als nächstes: Die chinesische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das von ausländischen Unternehmen, die in China tätig sind, verlangt, einen chinesischen Vertreter in ihren Vorstand aufzunehmen. Dies würde für jedes ausländische Unternehmen gelten, das mehr als 300 Mitarbeiter in China beschäftigt. Das bedeutet im Grunde, dass die Kommunistische Partei Chinas einen direkten Zugriff auf alle sensiblen internen Abläufe amerikanischer und europäischer Unternehmen haben wird. Unternehmen wie Microsoft werden davon betroffen sein. Und Microsoft ist der wichtigste Technologielieferant für das Pentagon, für das Außenministerium, für das FBI und andere Abteilungen der US-Regierung. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die nationale Sicherheit der USA, und keine dieser Auswirkungen ist gut. Und wir haben in den letzten Jahren bereits eine Abwanderung amerikanischer Unternehmen aus China erlebt, seit die Kommunistische Partei Chinas so offen feindselig geworden ist. Und ich hoffe, dass dieses neue chinesische Gesetz diese Abwanderung beschleunigt und die amerikanische Produktion, insbesondere die Herstellung sensibler Güter, wieder in Amerika ansiedelt, wo sie eigentlich schon immer hätte sein sollen.
Und es ist ein weiteres Beispiel für einige unserer sozialen Schwächen im eigenen Land. Unsere Fähigkeit, diese Industrien zu schaffen, die Arbeitsplätze zu schaffen, das Bildungsniveau zu erreichen, obwohl wir sogar die Arbeitskräfte haben, die viele dieser Arbeitsplätze besetzen können, hat China direkt gestärkt. Vielen Dank für diesen Beitrag, Jeremiah. Explodierende Pager haben diese Woche natürlich unsere Aufmerksamkeit erregt. Aber die andere große Nachricht ist, dass es einen zweiten sehr ernsthaften Attentatsversuch auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegeben hat. Wir schalten nun zu Andrew, der uns einen kurzen Überblick über die Ereignisse und die Erkenntnisse der letzten Tage geben kann.
Dies ist eine absolut schockierende Geschichte. Im Juli wurde zum ersten Mal seit den frühen 80er Jahren, seit Ronald Reagan, wieder ein Präsident von einer Kugel getroffen. Das ist so ziemlich mein ganzes Leben. So etwas ist noch nie passiert. Und dann wurde ein Präsidentschaftskandidat von einer Kugel getroffen und weniger als 2 Monate später, nur etwa 9 Wochen später, passierte es erneut. Nicht, dass er von einer Kugel getroffen wurde, aber ein Möchtegern-Attentäter wurde dabei erwischt, wie er versuchte, den Spitzenkandidaten der Republikaner zu töten. Das war Ryan Routh. Letzten Sonntag feuerte der Secret Service Schüsse auf ihn ab. Sie fanden ihn im Gebüsch mit einem Gewehr im Stil der AK-47 in der Nähe von Trumps Golfplatz in Mar-a-Lago, wo er darauf wartete, dass er auf den Platz kam, um ihn zu ermorden. Offenbar soll er dort etwa 12 Stunden auf Trump gewartet haben, bevor der Secret Service ihn fand. Sie feuerten ein paar Schüsse auf ihn ab, trafen ihn aber nicht und dann rannte er davon. Und dann haben sie ihn festgenommen. Der Secret Service hat ihn in einem nahegelegenen Bezirk festgenommen. So hat sich der Versuch also abgespielt. Ich habe hier einen Audiomitschnitt, den wir sehen können, in dem Präsident Trump selbst den Vorfall mit seinen eigenen Worten beschreibt.
Nun, mir geht es gut. Es war Sonntag und nur ganz kurz. Denn ich denke, die meisten Menschen haben es gehört. Ich möchte über die Grenzen und die Wirtschaft und die Inflation und all die Dinge sprechen, über die wir sprechen wollen. Aber es war auf einem Golfplatz, Trump International, in West Palm, und wir hörten Schüsse am 5. Loch oder so. Wir hörten Schüsse, und es waren ganz offensichtlich Schüsse, aber der Secret Service sagte, es seien definitiv Schüsse gewesen. Und es stellte sich heraus, dass es der Secret Service war, der jemanden erwischt hatte, ein paar Löcher vorher, und ihn am Zaun erwischt hatte, der das Grundstück schützt. Er war auf der anderen Seite des Zauns. Er sah ein Gewehrrohr außerhalb des Zauns hängen, was ziemlich erstaunlich ist. Das ist eine großartige Leistung, wirklich eine großartige Leistung. Ehrlich gesagt, ich finde, der Secret Service hat großartige Arbeit geleistet. Sie haben mich schnell da rausgeholt und sind ihm dann nachgegangen. Und sie hatten das Glück, jemanden zu haben, der sich das Nummernschild notierte, was genial war, und sie schnappten ihn auf dem Highway. Aber es war ein anderer Tag. Es war sehr interessant.
Sie haben also einen Bericht von Präsident Trump aus erster Hand über diesen Attentatsversuch gehört. Er ist dabei nicht allzu sehr ins Detail gegangen, was wir über diesen Ryan Routh wissen. Und wir wissen tatsächlich etwas mehr über ihn, als wir im Juli über Thomas Crooks wussten. Erstens wurde er nicht ermordet, sondern verhaftet, und zweitens war er ohnehin eine bekanntere Person. Ryan Routh wurde im Laufe der Jahre von einer Reihe von Medien interviewt. Er hat ein Buch verfasst, und in seinem Buch heißt es sogar, dass Trump wegen seiner Rolle beim Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran ermordet werden sollte. Sie können also sehen, dass er ein demokratischer Spender ist. Er ist offensichtlich sehr für das Atomabkommen mit dem Iran. Er ist sehr für den Krieg in der Ukraine. Er hat sogar versucht, Leute aus Afghanistan zu rekrutieren, die in der Ukraine als Söldner kämpfen sollen. Es ist also ziemlich leicht zu erkennen, dass er nach seinen eigenen Worten sagte, dass Trump wegen seiner Rolle beim Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen ermordet werden sollte. Er war auch ziemlich verärgert über Trumps Bemühungen, einen Verhandlungsfrieden in der Ukraine zu schließen. Und so wird es immer offensichtlicher, warum er Donald Trump töten wollte. Und Donald Trump hat sich in anderen Interviews dazu geäußert und Joe Biden und Kamala Harris zu Recht die Schuld gegeben. Denn auch wenn Biden und Harris nicht explizit zur Ermordung von Trump aufgerufen haben, wie es Routh getan hatte, haben sie definitiv eine große Rolle in diesem ständigen Trommelfeuer der Demokraten gespielt. Trump ist ein Diktator. Trump ist Hitler. Trump ist eine Bedrohung für die Demokratie. Trump ist eine Bedrohung für diese Nation. Und wenn man so etwas lange genug sagt und die Leute anfangen, es zu glauben, dann ist das ein berühmtes moralisches Experiment. Wenn jemand eine Zeitreise erfindet, wäre es dann gerechtfertigt, in der Zeit zurückzureisen und Adolf Hitler zu töten, bevor er den Zweiten Weltkrieg beginnt? Viele Menschen sagen ja. Wenn Sie also dieses Narrativ der Mainstream-Politiker wörtlich nehmen, dass Trump Adolf Hitler ist, sollten Sie erwarten, dass mehr Thomas Crooks, mehr Ryan Rouths versuchen, solche Dinge zu tun. Ich habe in dieser Woche einige Meinungsumfragen gesehen, die besagen, dass die Stichprobengröße nur 1 oder 2.000 Personen beträgt. Aber wenn die Stichprobengrößen dieser Umfragen repräsentativ sind, bedeutet das, dass etwa 10% der amerikanischen Erwachsenen der Meinung sind, dass Gewalt gerechtfertigt ist, um zu verhindern, dass Donald Trump wieder ins Amt kommt, und 28% der amerikanischen Demokraten denken, dass Amerika heute besser dran wäre, wenn Trump bei einem der beiden Attentatsversuche der letzten 9 Wochen ums Leben gekommen wäre.
Das ist also ein wichtiger Punkt. Wie viele Leute ganz oben in der Demokratischen Partei haben im Grunde dazu aufgerufen und dazu ermutigt, genau wie Sie sagen? Beim ersten Attentatsversuch hat vieles nicht gepasst. Eine Menge massiver Versäumnisse des Geheimdienstes. Dinge, die schwer zu erklären sind, wenn man davon ausgeht, dass die Leute das nur getan haben, weil sie herumgestolpert sind und einen Fehler gemacht haben. Wie sieht es dieses Mal aus? Gibt es große, offensichtliche Fehler? Wie sieht das Bild aus, das sich in den Tagen seit dem Attentat ergeben hat?
Ich glaube, dass nächste Woche einige Anhörungen im Kongress stattfinden werden, um zu untersuchen, welche Fehler gemacht wurden. Wenn sich jemand mit einer AK-47 einem Präsidentschaftskandidaten bis auf 400 Meter nähert, kann man durchaus argumentieren, dass man etwas hätte besser machen können. Es ist nicht so eklatant wie im ersten Fall, denn im ersten Fall hielt Trump eine Kundgebung ab. Und da es sich um eine Kundgebung handelt, sollte der Secret Service diese 2 Wochen im Voraus auskundschaften, um sicherzustellen, dass niemand in seine Nähe kommt. Die Tatsache, dass jemand auf ein Dach gestiegen ist, ist also eine peinliche Sicherheitslücke. So peinlich, dass es, wie wir schon einmal gesagt haben, nicht nur um Inkompetenz geht, sondern sogar um Böswilligkeit. Die Mitarbeiter des Geheimdienstes haben das zugelassen. In diesem anderen Fall handelte es sich nicht um eine offizielle Kundgebung, bei der sie für ein bestimmtes Ereignis auskundschafteten. Es war einfach ein Mann, der 12 Stunden lang in der Nähe von Donald Trumps Haus im Gebüsch lag. Und der Secret Service hat ihn gefunden, lange bevor er Schüsse abfeuern konnte. Es wird schwieriger zu beweisen, dass der Secret Service ihn absichtlich dort hineingelassen hat. Der Geheimdienst hätte ihn wahrscheinlich früher erwischen müssen, aber er hat getan, wofür er bezahlt wird. Vielleicht finden wir nächste Woche mehr heraus. Was wir wissen, ist die Tatsache, dass die Rhetorik der Demokraten dies begünstigt hat. Wenn Sie sich die Sendung Trumpet Daily ansehen, die diese Geschichte sehr viel ausführlicher behandelt, was ich Ihnen allen ans Herz lege, hatten Sie vor 2 Tagen sogar einen ziemlich schockierenden Beitrag, in dem Sie alle Politiker und Medienvertreter aufzählten, die in den letzten 3 oder 4 Jahren absichtlich zu Trumps Ermordung aufgerufen haben. Kathy Griffin hielt den abgetrennten Kopf hoch, Johnny Depp sagte, es sei an der Zeit, dass wieder ein Schauspieler den Präsidenten ermordet. Eine andere Dame sagte, wo ist John Wilkes Booth, wenn man ihn braucht? Die etablierten Politiker der Demokraten sagen also, dass Trump eine Bedrohung für die Nation ist, was die Leute dazu ermutigt, solche Dinge zu tun, insbesondere unter den Schauspielern. Es gab mehrere explizite Aufrufe, Donald Trump buchstäblich zu erschießen. Man sollte meinen, der Secret Service oder das FBI würden diese Leute strafrechtlich verfolgen. Das tun sie aber nicht. Und ich denke, das ist in diesem Fall das Wichtigste. Die Rhetorik zeigt, dass die Demokraten dies seit Jahren fordern. Und deshalb sollten wir nicht schockiert sein, dass Umfragen zeigen, dass 10% der Amerikaner Gewalt für gerechtfertigt halten, um Donald Trump loszuwerden, und mindestens 2 Amerikaner haben bereits versucht, ihn zu töten.
Zu Beginn des Sommers sagte der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, dass Donald Trump nicht ermordet werden wird. Das war eine Prognose, die auf biblischen Prophezeiungen beruhte. Er sagte nicht voraus, dass die Leute es nicht versuchen würden oder dass die Leute ihn nicht hassen würden, sondern dass sie keinen Erfolg haben würden. Und das hat sich meiner Meinung nach am dramatischsten bei diesem ersten Versuch gezeigt, bei dem nur eine leichte Drehung des Kopfes genau zum richtigen Zeitpunkt das Leben von Präsident Trump gerettet hat. Aber können Sie uns erklären, was hinter dieser sehr eindeutigen, kühnen Prognose steckt?
Ich denke, dass diese beiden gescheiterten Attentatsversuche eigentlich 2 dramatische, aber sehr unterschiedliche Prophezeiungen hervorheben. Die eine ist die Prophezeiung, dass Gott Amerika durch die Hand eines Endzeit-Jeroboam-Typs retten wird. Und die andere Prophezeiung bezieht sich auf die Zeit danach, in der ein Bürgerkrieg ausbricht. Die Prophezeiung, die Sie gerade erwähnt haben und die der Grund dafür ist, dass unser Chefredakteur definitiv sagt, dass Donald Trump nicht ermordet werden wird, bevor er wieder ins Amt kommt, basiert auf 2. Könige 14 Verse 26 bis 28. Dort ist die Rede von der bitteren Not Israels, aber Gott wird sie durch die Hand eines Jerobeam verschonen, der in den Krieg ziehen muss, um etwas zurückzubekommen, das ihm gestohlen wurde. Und dann noch Amos 7 Vers 8, der davon spricht, dass Gott ein letztes Mal an Israel vorbeigeht, damit es eine Chance zur Umkehr hat. Diese beiden Prophezeiungen sind es also, die Herrn Flurry dazu veranlassen, definitiv zu sagen, dass man auf Donald Trump schießen kann. Man hat auf Donald Trump geschossen, aber Gott wird diese Kugeln so lange ablenken, bis er wieder im Amt ist und Amerika vorübergehend rettet. In dieser Wahlsaison hat es also bereits 2 hochkarätige Attentatsversuche gegeben. Und ich glaube, es gab noch einen weiteren in Arizona, bei dem es jemand versucht hat, aber einfach nicht weiterkam. Man könnte also wahrscheinlich sogar von 3 Attentatsversuchen sprechen und es würde mich nicht überraschen, wenn es nicht noch 1 oder 2 weitere vor der Wahl gibt. Aber wir wissen aus diesen Prophezeiungen, dass keine der Kugeln etwas Schlimmeres anrichten wird, als sein Ohr zu streifen, denn es gibt eine prophetische Rolle, die Donald Trump zu spielen hat. Zu unseren Lebzeiten ist das noch nie passiert. Ich habe diese Woche einen Film über Ronald Reagan gesehen, der gerade in den Kinos läuft. Er heißt Reagan und beginnt mit dem Attentat auf Ronald Reagan. Das ist zwar jetzt im Kino zu sehen, aber das war das letzte Mal, dass so etwas passiert ist und das war ein paar Jahre bevor ich geboren wurde. Aber die Tatsache, dass dies wieder geschieht und Sie diese neuen Umfragen sehen, dass 28% der Demokraten denken, dass Gewalt gerechtfertigt ist, um Trump aus dem Amt zu drängen. Es gibt eine bestimmte Prophezeiung, die besagt, dass diese Attentatsversuche nicht erfolgreich sein werden, bevor Trump wieder an die Macht kommt, aber der Wunsch wird nicht verschwinden. Nur weil Trump wieder an die Macht kommt, heißt das nicht, dass diese 28% der Demokraten ihn plötzlich lieben werden. Amerika befindet sich immer noch am Rande eines Bürgerkriegs, in dem mehr als 10% der Nation bereit sind, im Namen der radikalen Linken Gewalttaten zu begehen. Das ist also ein Vorspiel zu anderen Prophezeiungen, wie in Hesekiel 5 und Vers 12, in denen davon die Rede ist, dass 1/3 der Bevölkerung Amerikas und Großbritanniens unter bürgerkriegsähnlichen Bedingungen stirbt, bevor eine ausländische Militärmacht einmarschiert. Das ist also ein Ausmaß an Bürgerkrieg, wie es noch nie dagewesen ist. Ich glaube, einer der blutigsten Bürgerkriege in der Geschichte der Menschheit war der russische Bürgerkrieg, der zur Gründung der Sowjetunion führte und in dem nur 10% des Landes starben. Wenn also mehr als 30% des Landes in einem Bürgerkrieg sterben, ist dies ein beispielloser Bürgerkrieg in der Geschichte der Menschheit. In ihrer Bibel wird prophezeit, dass Gott Donald Trump benutzt, um ihn aufzuhalten. Und weil Gott Donald Trump einsetzt, um ihn aufzuhalten, können wir sicher sein, dass die Kugeln ihn nicht treffen werden. Aber sie können definitiv den Wunsch erkennen, den Präsidenten zu ermorden und etwas zu tun, was seit Jahrzehnten nicht mehr getan wurde. Es zeigt, dass die Dinge noch viel schlimmer werden, wenn das amerikanische Volk diesen Aufschwung, den Trump anführt, nicht nutzt, um die Dinge zu ändern.
Ich habe auch versucht zu überlegen, wann so etwas in meinem Leben am ehesten passiert ist. Und ich bin auf den Versuch gekommen, Margaret Thatcher zu ermorden. Auch das war vor meiner Geburt, ich glaube 1984, als man ein Hotel oder etwas anderes in die Luft jagte, in dem sie schlief, um sie zu töten. Aber wenn Sie zurückblicken, dann war zu dieser Zeit in Nordirland eine Art Bürgerkrieg im Gange. Diese wiederholten Versuche, ein Attentat auf einen Führer zu verüben, das sind bürgerkriegsähnliche Aktivitäten. Ich bin also froh, dass Sie diesen Punkt am Ende erwähnt haben. Sie wollten uns noch ein paar weitere Geschichten erzählen, die mit dem zu tun haben, was wir in Bezug auf Amerika in der biblischen Prophezeiung beobachten.
Eine weitere, wirklich dramatische Geschichte in dieser Woche zeigt, wie radikal die Linke in Amerika geworden ist. Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton sprach diese Woche mit Rachel Maddow von MSNBC und sagte im Grunde, dass sie glaubt, dass das Problem der Desinformation, insbesondere der russischen Desinformation in Amerika, so schlimm geworden ist, dass die Regierung anfangen sollte, Leute, die Desinformation verbreiten, ins Gefängnis zu stecken. Das wäre im Grunde der Todesstoß für die Meinungsfreiheit, der Todesstoß für den ersten Verfassungszusatz. Und die Tatsache, dass jemand, der 2016 beinahe Präsident der Vereinigten Staaten geworden wäre und immer noch eine hoch angesehene Persönlichkeit in der Demokratischen Partei Amerikas ist, so etwas sagt, zeigt, dass die Seite der amerikanischen Politik, die versucht, Donald Trump zu töten, nicht für die Demokratie kämpft. Sie sprechen buchstäblich davon, dass wir sie ins Gefängnis werfen werden, wenn sie etwas sagen, mit dem wir nicht einverstanden sind. Wir haben es hier also mit einem sowjetischen Autoritarismus zu tun, mit dem Donald Trump zu kämpfen hat. Darüber hinaus haben wir noch einige weitere Wirtschaftsnachrichten. Die Federal Reserve hat diese Woche die Zinssätze um 0,5% gesenkt. Damit wird es etwas billiger, sich Geld zu leihen. Das ist keine extrem prophetische Geschichte, aber sie weist auf etwas hin, das noch prophetischer ist. Die Tatsache, dass große Unternehmen in Amerika in atemberaubendem Tempo Konkurs anmelden. Sie senken also die Zinssätze, um zu versuchen, eine Rezession zu verhindern. Und Dieser Gedanke des wirtschaftlichen Zusammenbruchs ist etwas, das prophezeit wurde. Die Tatsache, dass der wirtschaftliche Zusammenbruch der Vereinigten Staaten ein großer Teil des Bürgerkriegs sein wird, den ich vorhin erwähnt habe, und die Schwächung der Nation, sodass sie von einer ausländischen Militärmacht eingenommen werden kann.
Vielen Dank für diesen Hinweis, Andrew. Und natürlich ist alles, worüber wir hier gesprochen haben, die nächste Wahl, sogar all die Gewalt und die zivilen Unruhen, nicht das Ende der Geschichte. Ich habe zufällig einen Ausdruck einer ganzen Reihe von Artikeln bei mir, die wir seit dem ersten Attentat auf Präsident Trump geschrieben haben, vielleicht ein halbes Dutzend verschiedener Artikel. Und wenn ich mir die Artikel noch einmal ansehe, fällt mir auf, dass fast jeder Artikel mit dem Thema der Reue schließt. Es geht darum, dass Gott die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht und sie dazu bringt, sich von einer Lebensweise abzuwenden, die selbstzerstörerisch ist, die all das Elend und Unglück in der Welt verursacht, und sich einer Lebensweise zuzuwenden, die Freude und Segen bringt. Und wenn das, was Sie beschrieben haben, die zivilen Unruhen, der Bürgerkrieg, den Sie beschrieben haben, das ist, was nötig ist, um die Menschheit zur Umkehr zu bewegen. Wenn Gott dieser Ära der Herrschaft der Menschen über die Menschen ein Ende setzt und sich darauf vorbereitet, Frieden und Glück auf der Erde zu bringen, dann wird er genau das tun. Das ist es, was nötig sein wird. Aber wenn die Menschen früher bereuen, will Gott diese Art von Strafe nicht auferlegen. Wenn die Menschen früher Buße tun, will Gott diese Art von Strafe nicht auferlegen. Und sogar die vorübergehende Rettung Amerikas. Wenn Donald Trump auftaucht und Amerika aus dem Bürgerkrieg rettet, der bereits im Gange ist, dann ist das eine Insel der Stabilität. Es geht um eine Chance für Amerika, um eine Botschaft, die in die ganze Welt hinausgeht und die Menschen zur Umkehr bewegt. Das ist es also, was Gott von den Nationen will. Das ist es, was Gott von den Menschen will. Darum geht es hier. Wenn Sie mehr über Umkehr, Gottes Plan und Gottes Wirken in der Welt erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website. Wir haben dort alle möglichen Ressourcen für Sie. Ich denke, wir können einen Link zu unserer Broschüre »Reue gegenüber Gott« hinzufügen, in der Sie sogar erfahren, worum es bei der Reue geht. Wir können das in die Sendungsnotizen aufnehmen. Aber hier geht es darum, die Welt auf einen Weg zu bringen, der für immer Frieden, Glück und Freude bringt. Nun, vielen Dank an alle unsere heutigen Gäste. Vielen Dank an Isaac Lorenz und George Haddad für Technik und Produktion. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit, abonnieren Sie uns und hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Sie können uns eine E-Mail an info@dieposaune.de schicken. Wir sind bald wieder für Sie da. Und bis dahin beobachten Sie Ihre Welt weiter.